Hey, was geht ab? Hier ist Jahat. In dieser Podcast-Folge soll es darum gehen, was die wahren Unterschiede sind zwischen Anabolika-Konsum und dem Training als Naturalathlet und warum es die wahrscheinlich furchtbarste Idee überhaupt nur sein kann, wie ein Mensch zu trainieren, der Performance-Enhancing Drugs oder aber Stoff zu sich nimmt und was die Ursachen dafür sind und vieles mehr. Das in dieser Podcast-Episode und wir hören uns gleich zurück nach dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roger. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Willkommen zurück zu einer Podcast-Folge. Willkommen zurück beim No Bullshit Buddy. Und in dieser Folge, es ist eine Sonderfolge in Anführungsstrichen, denn ich sitze heute tatsächlich in meinen eigenen vier Wänden und nicht bei uns im Büro. Ursache dafür ist, dass Umbaumaßnahmen stattfinden und wir nicht nur unsere Fitnessstudiofläche vergrößern, sondern dass tatsächlich jetzt nach all den Jahren Podcast, und ich glaube, das ist die 130. Podcast-Episode, was jetzt ungefähr 2,5 Jahre Podcast sind ungefähr, bekomme ich meinen eigenen Podcast-Raum. Das ist ziemlich cool. Also danke an die Verantwortlichen. Das heißt, mein Geschäftspartner, der Christa und ich, wir sind die Verantwortlichen. Aber das ist eine wunderbare Geschichte. Und dann habe ich meinen eigenen Podcast-Raum. Aber weil halt diese Umbaumaßnahmen gerade stattfinden, bin ich zu Hause. Und wenn du dich schon immer mal interessiert hast, hey Serhat, wie sieht's denn bei dir zu Hause eigentlich aus? Naja, das weiß ich jetzt nicht, aber du weißt jetzt, wie es sich bei mir zu Hause anhört. Naja, ist jetzt natürlich jetzt nicht so wirklich zielführend, die ganze Nummer. Nichtsdestotrotz haben wir heute ein super spannendes Thema. Ich muss an allererster Stelle aber ein bisschen Werbung machen. Und zwar heute für das Fundamentum, ja, Quantum Leap Fitness sponsert quasi diesen Podcast und ohne die Bestellung auf Quantum Leap Fitness wäre auch dieser kostenlose Podcast unmöglich. Und ich habe heute hier das Fundamentum vor uns, das eine Mineralstoffformel ist, und auch wenn meine Devise immer ist, dass die Ernährung an erster Stelle stehen sollte und dass immer das Wichtigste ist, mehr mikronährstoffreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen, namentlich Spinat, Süßkartoffeln, Paprika oder aber auch Beeren vor allem, und da habe ich auch mal vor längerer Zeit einen sehr ausführlichen Blogbeitrag geschrieben über vermeintliche Superfoods, den du auch auf Quantum Leap Fitness findest. Nichtsdestotrotz ist es mit einzelnen Mineralstoffen besonders schwer, dennoch seine Defizite auszugleichen und auf seinen Bedarf zu kommen. Und wir haben hier eine super coole Form zusammengestellt, die dir einfach dabei hilft, auf die wichtigen essentiellen Mineralstoffe zu kommen, die häufig in der Ernährung einfach viel zu kurz kommen. Und das sind hier vor allem Vitamin C. Gut, Vitamin C kommt man nicht so kurz, aber wir wissen aus der Studienlage, dass Vitamin C hochdosiert einfach eine wunderbare Geschichte ist, besonders präventiv und das Immunsystem stärken sozusagen. Eisen, Zink, Selen, Vitamin B2, Vitamin A, Vitamin B12 und Jod, das alles zusammen kombiniert für einmalig 19,99 €. Das Ganze eine Monatsration zu einem super fairen Preis. Das heißt, wenn du auch diese essentiellen Dinge abdecken möchtest, check auf jeden Fall den Link dazu in den Shownotes ab oder schau einfach mal bei Quantum Leap Fitness dabei und tu nicht nur was Gutes für deine Gesundheit, sondern auch gleichzeitig für diesen Podcast. Yes, und damit sind wir beim heutigen Thema angekommen. Und ich hatte ja schon letzte Woche im Grunde, beziehungsweise in der letzten Podcast-Episode, schon angeteasert, dass ich heute auf das Thema Stoff eingehen möchte. Und das so ein bisschen der Cliffhanger war, dass ich in der letzten Folge über die Fitness-Märchen aus Hollywood gesprochen habe und wie vermeintliche Stars sich in Top-Shape bringen. Und ich möchte im Grunde ja heute über das Thema Steroide reden. Ich wollte schon lange über das Thema Steroide reden, habe es aber lange Zeit nicht gemacht, weil es dann irgendwie dann doch wieder uninteressant ist. Und wenn du die Fitness-Fibel gelesen hast, was ich hoffe, ansonsten kannst du sie dir kostenlos bestellen, den Link dazu auch in den Shownotes. Die Fitness-Fibel beginnt ja sehr stark mit der Kritik an den Stoffkonsum sozusagen. Und wenn ich heute auch noch Kritik an der Fitness-Fibel bekomme, die Fitness-Fibel hat ja auch mehrere Evolutionen durchgemacht, das ist ja ein Buch, an dem ich jahrelang geschrieben habe, jetzt bin ich aber seit einem halben Jahr tatsächlich sehr zufrieden mit der aktuellen Auflage sozusagen. Dennoch, wie soll ich sagen, Kritik ist hin und wieder mal, dass ich mich zu ausgiebig über das Thema Stoffkonsum auslasse bzw. aufrege. Und ich muss mich dann immer erinnern an meine Anfangszeit im Fitness, wie stark oder wie sehr mich halt das ganze Thema Steroide geprägt hat, namentlich die ganze Enttäuschung daraus. Und ich bin immer noch bis heute der Meinung, ich habe viel zu wenig darüber geredet und ich könnte wahrscheinlich ein ganzes Buch darüber schreiben, wie schlimm Steroide sind. Und es ist nach wie vor mein fester Standpunkt, dass Steroide das Schlimmste sind, was diesem Sport überhaupt nur erfahren konnte. Nicht, weil es irgendwelche Monster produziert hat. Und ich bin ja auch ein, zum Beispiel, ich sag's ja auch an jeder Stelle, ich habe per se nichts gegen Steroidkonsum oder Leute, die Steroide nehmen. Ganz im Gegenteil, ich bin auch ein großer Fan von Hardcore-Bodybuildern. Und ich habe auch große Idole. Ich fand auch Arnold Schwarzenegger klasse und finde ihn immer noch klasse. Oder Athleten wie Bob Paris, einer der sogar der offiziell schönste Wettkampfathlet, ausgezeichnet von dem Flex Magazine. Die waren natürlich alle auf hohen Dosen Steroiden. Das ist natürlich trotzdem geil anzuschauen, beziehungsweise auch sogar schön anzuschauen. Das Problem ist aber, was es vor allem mit Nicht-Trainieren gemacht hat. Und was es quasi mit der ganzen Trainingslehre per se angestellt hat. Und so bin ich der festen Überzeugung, dass Steroidkonsum das Schlechteste oder das Negativste ist, was jemals im Krafttraining passiert ist, weil es selbst bis ins Mark alle Nichtstoffenden beeinflusst. Das ganze Trainingssystem, die Trainingsphilosophie, aber natürlich auch die eigene Erwartungshaltung, wie was denn funktionieren müsste, was sich dann im realen Leben eigentlich nur in einer tatsächlich ausgelebten Enttäuschung widerspiegelt, was dann zur Aufgabe führt und dass man niemals den Körper erreicht, den man gerne hätte, beziehungsweise nicht das gesunde Leben führt, was man eigentlich führen könnte. Und ich möchte heute auf die zwei größten Dinge eingehen, auf die zwei großen Unterschiede zwischen dem Training für Enhanced Athleten, das heißt unterstützte Athleten, Menschen, die Anabolika konsumieren in sämtlichen Formen, und dem Training als Naturalathlet sozusagen. Die Hypothese für diese Podcast-Episode lautet, beziehungsweise die Hypothese, wie ich sie halt draußen immer wieder sehe und wie sie tagtäglich gelebt wird. Anders. Das ist, was von Steroidern selbst kommt, Steroidnutzern selbst kommt, ne? Was Bodybuilder, geh auf YouTube, guck dir die Videos an. Es gibt auch viele große deutschen Bodybuilder. Oder es ist das grundsätzliche Märchen, was die Leute immer wieder predigen. Stoff macht gar nicht so viel aus. Und ich habe einfach sehr hart trainiert und ich habe eine harte Arbeitsmoral. Und Stoff hat gerade mal jetzt 10 oder 15% meiner aktuellen Form ausgemacht. Dann kommen Neulinge beziehungsweise einfach oder uninformierte Menschen in den Sport hinein. Über Jahre lang geht das hinweg, ja, dass man wirklich jahrelang sich da dieser Philosophie ernährt und trainiert sozusagen, weil dann die Hypothese ist, ich trainiere so wie meine großen Steroid-Idole und ich werde vielleicht nicht die Erfolge erzielen, die ein Steroid-Nutzer mit diesem Trainingsprogramm erzielt, aber vielleicht schon die Hälfte oder 60 oder 70%, und das würde mir ja vollkommen reichen. Damit wäre ich ja vollkommen glücklich sozusagen. Und das ist halt namentlich ein 5er-Split, ein 4er-Split zum Beispiel. Sehr starkes Training bis zum Muskelversagen, aber da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen sozusagen. Das Ding ist jedoch, dass der Körper sich auf einer grundlegenden Basis komplett und physiologisch verändert. Die ganze Chemie des Körpers funktioniert komplett anders, wenn man zusätzliche Steroide zu sich führt oder aber wenn man das halt eben nicht tut. Und was für einen Naturalathleten wunderbar funktionieren kann, so wie ich es zum Beispiel in der Fitnessfibel argumentiere und auch propagiere, kann für einen Steroidnutzer wunderbar ebenso funktionieren. Der nimmt ein sehr gutes Programm für Naturalathleten und wird damit einfach noch viel bessere Resultate erzielen. Der Umkehrpunkt, beziehungsweise das Gegenteil davon, ist allerdings nicht der Fall. Wenn man jetzt hergeht und ein sehr gutes Programm für Anabolika-Trainierende nimmt und das als Naturalathlet nimmt, wird das nicht im Ansatz irgendwelche Resultate produzieren. Es wird sehr wenig zum Muskelaufbau beitragen und kann in Extremfällen zur absoluten Stagnation und sogar zum Muskelrückbau führen. Und jetzt möchte ich dir argumentieren bzw. darlegen, warum das der Fall ist. Es gibt zwei große Punkte, auf die das zurückzuführen ist, und noch vielleicht eine dritte Zusatzoption, die einfach einen grundsätzlichen Unterschied darstellt in der Trainingsgestaltung des jeweiligen Athleten. Das ist jetzt aber für uns Naturalathleten weniger spannend. Das ist einfach nur vielleicht nur mal interessant zu hören, warum bestimmte Programme so und so gestaltet sind. Zwei große Punkte. Das ist einmal der Punkt der Muskelproteinsynthese und das ist zum zweiten der Punkt des Trainingsvolumens bzw. des Trainingsstresses und des ausgeschütteten Cortisols und wie man damit umgehen muss. Ich möchte jetzt mit dem ersten Punkt einsteigen. Und zwar, aber wieso man es eigentlich möchte einsteigen mit einer Studie, die habe ich jetzt ja auch noch offen und die ist auch ganz vorne in der Fitnessfibel, gehe ich darauf ein, auf diese Studie sozusagen. Das ist eine sehr berühmte oder berühmt-berüchtigte Studie, die halt aber auch oft gerne totgeschwiegen wird, besonders halt von Steroidnutzern. Und die heißt mit dem Namen The Effect of Supraphysiologic Doses of Testosterone on Muscle Size and Strength in Normal Men. Erschienen ist die sogar schon im Jahr 1996 und es ging im Grunde darum herauszufinden, hey, wie viel Auswirkung macht denn jetzt Testosteron? Hier wurden, glaube ich, das waren 50 Probanden und wurde unterteilt, da komme ich gleich drauf zu sprechen, 600 Milligramm Testosteron verabreicht. Und die Frage war, hey, wie viel Auswirkung hat jetzt quasi Anabolika, wie stark ist die Auswirkung des Steroidhormons auf den Muskelaufbau und auf den Kraftaufbau in normalen, jungen, gesunden Männern? Jetzt hat man die Probanden in 4 Kategorien unterteilt. Erste Gruppe, keine Steroide, also kein Testosteron, kein Training. Zweite Gruppe, keine Steroide, also kein Testosteron, Krafttraining. Dritte Gruppe, Testosteron, kein Krafttraining, Testosteron und Krafttraining. So, und jetzt wird's wirklich spannend. Wer hat am meisten Muskulatur aufgebaut? Klar. Die Gruppe, die Testosteron bekommen hat und im Krafttraining war, hat fantastische, gigantische Muskelaufbauergebnisse erzielen können. Wer kam danach? Wer hat am zweitmeisten Muskulatur aufgebaut? Du ahnst es natürlich jetzt schon, alleine wie ich den Bogen spanne. Es war die Gruppe, die nicht im Krafttraining war und Testosteron genommen hat. Diese Gruppe hat mehr Muskulatur aufgebaut als Naturalathleten, die im Krafttraining waren und aber eben keine Steroide genommen haben. Die waren nämlich an dritter Stelle. Klar, an letzter Stelle kamen dann die Probanden, die nicht im Krafttraining waren und die kein Testosteron zu sich zugeführt bekommen haben. Logisch, hier ist der Körper nämlich in der sogenannten Homöostase. Das heißt, Muskelproteinsynthese und Muscle Breakdown, sprich der Aufbau von neuer Muskulatur, aber auch der Abbau von Protein sozusagen, also Abbau von Muskulatur, ist gleich. Das ist die sogenannte Homöostase. Homöostase beschreibt immer den Normalzustand und der Körper versucht möglichst immer, sich in einer Homöostase zu befinden. Das Ganze kannst du dir wie ein Thermometer bzw. eine Heizung vorstellen. Wenn es zu kalt ist, geht die Heizung an. Wenn es zu warm ist, geht die Heizung aus. Das wird dafür sorgen, dass die Raumtemperatur immer ungefähr gleich ist. Genauso ist das mit dem Körper auch. Wenn jetzt kein Stressor von außen kommt, zum Beispiel ein Angriff eines Säbelzahntigers oder aber regelmäßiges Bankdrücken, sieht der Körper keine Notwendigkeit, neue Muskulatur aufzubauen. Klar, neue Muskulatur verbraucht nur Energie und wir versuchen eigentlich so energieschonend, wie es nur geht, zu leben. Das heißt, Muskulatur ist eigentlich eher ein unnötiges Nebenprodukt für den Körper und der Körper würde an sich lieber die äußeren Faktoren, die außerliegenden Stressfaktoren minimieren, anstatt eher Muskulatur aufzubauen. Es ist eine Adaption, eine Anpassung auf halt die äußeren Gegebenheiten, was sich als sehr, sehr, sehr gesund rausstellt. Dennoch ist dann halt hier die Homöostase, das widerspricht dem Gesetz der Homöostase, die wird natürlich ins Rückeln gebracht, sobald wir im Krafttraining sind und der Körper eine Notwendigkeit sieht, Muskulatur aufzubauen. Wenn jemand jetzt aber Steroide nimmt, und das ist der Grund und das ist die Ursache, warum Steroidnutzer selbst ohne Krafttraining mehr Muskulatur aufbauen als Athleten, die im Krafttraining sind und keine Steroide nehmen, das muss ich Obacht geben, dass ich jetzt nicht die Dinge verwechsel bzw. durcheinander komme, ist, dass die Muskelproteinsynthese, sprich der Prozess des Muskelaufbaus, durch eben die Steroide, durch die Performance-Enhancing Drugs bzw. durch das Testosteron auf Anabolismus gestellt werden. Die Muskelproteinsynthese ist dauerhaft erhöht, 7 Tage die Woche. Es gibt keine Homöostase mehr, beziehungsweise die Homöostase reguliert sich brutal nach oben, weil der Körper denkt, okay, wir haben die notwendigen Hormone, wir können es uns jetzt problemlos leisten, viel mehr Muskulatur zu haben. Und hier ist das Problem in der Trainingsgestaltung zwischen eines unterstützten Athleten und eines Naturalathleten. Der Naturalathlet braucht das Training, braucht den Reiz von außen, um diese Muskelproteinsynthese zu aktivieren. Muskelproteinsynthese ist der Prozess des Muskulaturaufbaus. Wir können das auch über Ernährung steuern. Das unterstützt ja aber im Grunde nur die Reize, den Trainingsreiz von außen. Selbst wenn wir sehr viel, also die Muskelproteinsynthese sehr stark stimulieren über unsere Ernährung, sprich eine hohe proteinreiche Ernährung, gleichermaßen über den Tag verteilt, werden wir wahrscheinlich selbst ohne Training ein gewisses Maß an Muskulatur aufbauen, aber eigentlich eher einen Protein- oder ein Muskelmasse-Defizit ausgleichen, weil der Körper sagt, okay, wir haben jetzt mehr Bausteine, wir können es ein bisschen mehr leisten. Man wird natürlich aber nicht über sich hinauswachsen. Wir brauchen den Trainingsreiz von außen. Und wir brauchen die lokale Muskelproteinsynthese in dem jeweiligen Muskel beziehungsweise in der jeweiligen Muskulatur. Das ist der große Unterschied. Während, wenn man Steroide nimmt, ist der gesamte Körper, der gesamte Organismus auf Anabolismus getrimmt. Muskelproteinsynthese ist am Dauerfeuern, während wir Naturalathleten die Trainingseinheit brauchen, um das mTOR-Enzym, den mTOR-Prozess beziehungsweise die Muskelproteinsynthese, die lokale Muskelproteinsynthese innerhalb einer Muskelgruppe zu aktivieren. Wenn wir im Training sind, jetzt wir Netty sozusagen, das ist jetzt eine gewisse Frage des Fortschrittsgrades und hier ist die Datenlage so klar und das wird aber von Leuten so totgeschwiegen, auch Leute, die mich kritisieren und die Fitnessfibel zum Beispiel, würde ich sagen, einfach nur ein Blick in die Wissenschaft und du würdest sofort wissen, was Phase ist, aber da laufen so viele Leute mit Scheuklappen rum und erzählen das Märchen, Steroide machen gar nicht so viel, hat gar nicht so einen großen Einfluss auf meinen Körper. Die Muskelproteinsynthese ist allerhöchstens 36 Stunden erhöht nach einer Trainingseinheit in der jeweiligen Muskulatur. Es gibt sogar neueste Untersuchungen, die zeigen, dass bei sehr stark fortgeschrittenen Athleten die Muskelproteinsynthese lokal sogar nur noch um 12 Stunden erhöht ist. Und mich persönlich würde es nicht wundern, wenn ich mittlerweile an diesem Punkt wäre oder irgendwo auf jeden Fall an diesem Punkt bin. Das heißt, ich trainiere meine Brust hart und ausreichend und es tut sich nur für 12 Stunden was in der Brustmuskulatur. Danach ist vorbei mit Anabolismus. Ich möchte jetzt aber für dieses Beispiel sagen, dass wir uns auf 24 Stunden einigen. Das ist der allergrößte Teil aller Trainierenden, Männer wie Frauen, ist ungefähr nach zwischen 12 bis 24 Stunden die Muskelproteinsynthese lokal in dem jeweiligen Muskel am allerhöchsten, am stärksten. Dann wird am meisten Muskulatur aufgebaut. Nicht eine Woche später, nicht 5 Tage später, sondern 24 Stunden später. 36 Stunden später ist sie immer noch erhöht, aber nur noch um 5-10%. Das ist also eigentlich im Grunde nicht mehr der Rede wert. Und dann ist es aber danach definitiv auf dem Ausgangswert wieder angekommen. Wie viele Stunden hat jetzt eine Woche? Ein bisschen mehr als 36 Stunden. Was ergibt aus der Logik nur Sinn? Wenn Muskelproteinsynthese der Prozess des Muskulaturaufbaus ist, wäre es dann nicht sinnvoll, möglichst anabol zu sein und möglichst viel Muskelproteinsynthese dauernd zu haben? Klar, die rationale Antwort lautet ja. Diesen Vorteil genießen wir allerdings nicht, wenn wir keine Anabolika nehmen, beziehungsweise kein Testosteron oder andere Performance-Enhancing Drugs von außerhalb zuführen. Denn wir Nettis sind halt eben nicht 24-7 erhöht. Wenn jetzt aber jemand hergeht, also Steroidnutzer, die brauchen nicht die Trainingseinheit, um Anabolismus auszulösen, um die Muskelproteinsynthese zu aktivieren. Das findet schon vorher die ganze Zeit statt. Die brauchen nur noch die Trainingseinheit, machen viel Pump, Arbeit viel Rep sozusagen, unendlich viel Volumen, kommen wir noch gleich darauf zu sprechen, was verkraftbar ist, und maximieren diese Muskelproteinsynthese noch weiter, noch höher sozusagen und sorgen dafür, dass einfach Nährstoff in die Muskulatur übertragen wird sozusagen. Mithilfe des Pumps sozusagen, ne, kommen Nährstoffe fließen in einen jeweiligen Muskel und das ist natürlich auch sehr wichtig für den Muskelaufbau sozusagen. Wir Naturalathleten müssen aber die Trainingseinheit an sich nutzen, um Anabolismus zu aktivieren. Und dieser Anabolismus wird in der Praxis nicht länger als 24 Stunden aufrechterhalten werden sein können. Das heißt, hier macht es ja nur Sinn, eine höhere Frequenz zu haben. Mindestens eine Frequenz von 2, eher aber eine Frequenz von 3 für noch fortgeschrittene Athleten. Während die allermeisten Pro-Bodybuilder-Pläne dem klassischen 5er-Split ähneln, das heißt eine maximale Frequenz von 1 oder vielleicht 1,2 auf einen Monat gesehen. Das ist so ein Ammenmärchen und selbst Anabolika-Nutzer würden so viel besser unterwegs sein, wenn sie einfach jeden Muskel deutlich mehr trainieren würden. weil dann sie noch mehr Anabolismus aus, beziehungsweise noch triggern würden, beziehungsweise noch besser von Trainings- zu Trainingseinheit fahren würden. Und die Studienlage zeigt dir ganz klar, eine Frequenz von 2 ist einer Frequenz von 1 immer überlegen. Es gibt keine einzige Studie, wo man gesehen hat, dass eine Frequenz von 1 bessere Resultate erzielt als eine Frequenz von 2. Und ich gehe sogar so weit, dass auch eigentlich eine Frequenz von 3 besser ist, wobei das sich dann sehr stark überschneidet mit dem Volumen und der Trainingsgestaltung und man das so nicht pauschalisieren kann. Ne? Frequenz ist nicht der einzige Trainingsfaktor, der erfolgreich bzw. also Anabolismus garantiert bzw. zum Muskelaufbau führt. Es ist aber hier ganz wichtig, das ist Punkt Nummer 1, den man einfach verstehen muss. Wir Naturalathleten brauchen die Trainingseinheit an sich, um Anabolismus zu triggern, und dieser Anabolismus hält in der Regel ungefähr nur 24 Stunden an. Und wenn man wirklich schnell Muskulatur aufbauen will, also im Sinne von, was für einen mit seinen eigenen genetischen Voraussetzungen möglich ist, sollte man auf jeden Fall jede Muskelpartie mehrmals pro Woche trainieren. Punkt Nummer 2 ist eine Frage des Volumens und des der sogenannten Intensifiness. Es gibt den Begriff, also Volumen ist das, wie viel. Ist jetzt eine Auslegungssache, aber um es einfach zu halten, ist eine gute Art und Weise, sein Volumen zu zählen. Wie viele harte Arbeitssätze mache ich pro Woche pro Muskulatur? Kommen wir gleich darauf zu sprechen, was dafür gut bzw. ideal ist. Ist auch, wie gesagt, auch individuell abhängig, aber es gibt hier sehr stark Überschneidung. Dann gibt es den Begriff der Intensität. Intensität wird aber häufig falsch interpretiert bzw. falsch verstanden, weil man mit dem Gewiss der Intensität verbindet. Intensität sagt an, wie hart ich trainiere, wie anstrengend es war. Das stimmt aber nicht. Intensität ist die Trainingsvariable, die beschreibt, wie nah ich mich prozentual an meiner aktuellen Maximalkraft in einer gewissen Übung befinde. Zum Beispiel 85%. Ich trainiere mit 85% meiner Maximalkraft. Das beschreibt die Intensität. Jetzt gibt es den Begriff der Intensifiness. Das ist so englisch und sagt so viel aus wie der Grad der Anstrengung. Und hier gibt es 2 große Geschichten, die man als Naturalathlet einfach ganz anders machen muss. Und selbst wenn Volumen der Haupttreiber Nummer 1 ist, und das ist auch ganz klar, hier gibt es auch 2 große Lager sozusagen, HIIT, das heißt High-Intensity-Training, schweres Training, so wie Dorian Yates-Style, schwer muss es sein, zwischen 4-6 Reps, nur jede einzelne Wiederholung. Das ist das Einzige, was zählt und so schwer, wie es im Grunde nur geht. Oder aber das Volumenlager, sagen, okay, hey, wir brauchen viele Arbeitssätze. Das hat so typisches Arnold-Schwarzenegger-Training. Reps, Reps, Reps. You need to do the Reps. Das ist, was er immer gesagt hat. Und ja, die Wahrheit liegt hier eigentlich für uns Naturalathleten in der Mitte. Aber faktisch gesehen ist Volumen der Haupttreiber der Hypertrophie, wobei wir auch stark davon profitieren, schwere Arbeitssätze in unser Training zu integrieren, weil es einfach natürlich für den Kraftaufbau deutlich förderlicher ist, als einfach immer nur leichte Sätze zu machen. Dennoch kann man es hier als Naturalathlet regelrecht übertreiben mit dem Volumen, und zu viel Volumen kann tatsächlich den Muskelaufbau zur kompletten Stagnation bringen, wie tatsächlich auch die Studienlage zeigt, wenn man sich anschaut, wie viel Volumen tatsächlich für einen Naturalathleten gut ist, dann spricht man in dieser Form von Junk-Volumen. Junk-Volumen muss man betrachten, sowohl auf die Woche gesehen, als auch auf jede Trainingseinheit an sich gesehen. Und beides ist komplett unterschiedlich von einem guten Naturaltrainingsprogramm und einem Programm, was für Steroidnutzer funktioniert. Wenn man nämlich zum Beispiel, ich habe vorhin einfach mal gegoogelt, Fimbersplit eingegeben und dann auf das erste Suchergebnis geklickt und mir dann einen klassischen Fimbersplit angeguckt. Brust war das, Brust, Beine, Rücken, Schultern, Arme. Und das waren 4 Übungen am Montags, sprich dem Brusttag, mit insgesamt 14 Arbeitssätzen. Aus der Wissenschaft wissen wir, dass ab alles über 10, 11, ja, ungefähr so, da ist so ungefähr die Grenze, alles darüber Junkvolumen sein wird, was nicht weiterlich zum Muskelaufbau beitragen wird. Aus anderen Forschungen und Meta-Analysen, darüber habe ich auch ausführlich auf Quantum geschrieben, ein riesengroßer Blogbeitrag, zu kompliziert für die allermeisten, der wird sehr wenig gelesen, aber super hochspannendes Thema. Und wissen wir, dass wenn der Sprung von 5 auf 10 Arbeitssätze pro Woche bringt die doppelte Hypertrophie mit sich. Das Ganze gilt nicht mehr von 10 bis 20 Arbeitssätzen pro Muskelgruppe pro Woche. Dennoch ist so eine sehr gute Range zwischen 15 bis um die 20 harten Arbeitssätzen pro Muskelgruppe pro Woche, was für uns Naturalathleten sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Der Rücken kann meist ein bisschen mehr verkraften, vielleicht reden wir Arbeitssätze pro Woche. Und wenn man ein sehr, sehr fortgeschrittener Athlet ist, kann man vielleicht auch sogar alle mit 25 Wiederholungen pro Muskelgruppe, 25 Arbeitssätze pro Muskelgruppe pro Woche abtrainieren. Da muss man aber tatsächlich schon ein sehr, sehr, sehr fortgeschrittener Athlet sein und auch die genetischen, beziehungsweise die genetische Voraussetzung mit sich bringen. Das ist jedoch anders, wenn man Steroide nimmt. Sowohl auf die Trainingseinheit per se betrachtet, als auch auf das Trainingsvolumen pro Woche. Der Grund ist, dass, wenn wir natural sind, beziehungsweise als grundsätzlich auch Trainingsstress sich anhäuft, ne, Fatigue. Einer der Faktoren, den man unter Trainingsstress kategorisiert, ist Cortisol, das Stresshormon. Cortisol wird immer dann produziert, wenn wir grundsätzlich Energie benötigen. Das heißt, wir verbrauchen grundsätzlich Kalorien, grundsätzlich müssen wir Energie aufwenden, dann steigt Cortisol. Wenn wir jetzt ein typisches Steroid-Training abtrainieren und wirklich extrem viele Sätze machen, das heißt um die 15 Arbeitssätze pro Muskelgruppe und dann noch viele Supersätze machen, Dropsätze machen. Also das heißt, sehr, sehr viel Volumen haben und einen super ultra hohen Grad an Intensifiness haben. Das heißt, wir trainieren ans Absolute Verrecken sozusagen, gehen übers Muskelversagen hinaus, indem wir Dropsätze machen. Das heißt, das Gewicht reduzieren, dann noch einen Satz machen, Gewicht reduzieren, noch einen Satz machen, noch einen Satz machen, noch einen Satz machen, bis wir komplett alle sind sozusagen. Dann steigt das Cortisol so stark an und eine der Eigenschaften des Cortisols ist es, dass es die Muskelproteinsynthese und wenn wir uns komplett gegen die Wand fahren, hat das zweierlei negative Aspekte für uns Naturalathleten. Erstens, wir haben einen immens hohen Muscle Breakdown. Die Energie, die aufgewendet wird, wird in dem Moment, da wird sehr viel Energie ebenso aus Muskelprotein bezogen, um akute Schäden sofort reparieren zu können. Das Ganze muss erst ausgeglichen werden mit Hilfe der Muskelproteinsynthese, bevor wir es dann übers Ziel hinausschießen. Das Ganze kannst du dir so vorstellen, als ob du ein Auto gegen die Wand fahren würdest. Dann musst du mit dem Auto auch erstmal in die Werkstatt, um alle Schäden zu reparieren. Das verbraucht schon unfassbar viel Zeit und unfassbar viele Kosten. Und ganz viele Ressourcen, das macht das Auto jetzt aber noch nicht besser und noch nicht schneller und auch noch nicht besser aussehen oder was auch immer. Es wird einfach nur immens viel Kraft aufgewendet, um das Auto wieder in den Normalzustand zu bringen. Dann müsste ja aber eigentlich immer noch etwas passieren, damit es tatsächlich besser, schneller wird, größer oder was auch immer, was man sich vorstellt, stärker, leistungsfähiger, mehr PS oder wie auch immer. Das heißt, wenn man sich zu sehr kaputt trainiert im Training, wird der Muscle Breakdown sehr stark sein. Und die natürlich ausgelöste Muskelproteinsynthese und auch weil sie einfach nicht so lange andauert, pro Muskelgruppe, kann es aber nicht ausgleichen, beziehungsweise nicht weiter progressieren und nicht über die Homöostase hinausgehen. Punkt Nummer zwei sind deutlich erhöhte Cortisolwerte und Cortisol unterdrückt, wie ich eben schon gesagt habe, die Muskelproteinsynthese, was diesen ganzen Prozess nur noch schwieriger macht und nur noch langwieriger macht. Während man als Steroidnutzer deutlich weniger negative Konsequenzen haben wird von einer hohen Cortisolausschüttung. Grund dafür ist, dass die Steroide, die allermeisten Steroide, wie zum Beispiel Testosteron und die damit erhöhte Muskelproteinsynthese, an dieselben Rezeptoren ansetzt, wo im Grunde auch das Cortisol ansetzen würde und das Cortisol seine katabolen Informationen einfach nicht so sehr an den Körper senden kann und quasi damit einfach unterbunden wird. Das gleiche ist mit mehreren Hormonen ebenso noch der Fall. Resultat ist jedoch, dass wir, wenn wir Steroide nehmen, keine negativen Folgen oder sehr wenige negativen Folgen eines hohen Cortisolausschusses haben werden, beziehungsweise eines hohen Trainingsstresses, während wir Naturalathleten da komplett zugrunde gehen dran können und uns im Grunde ewig auf der Stelle treten können. Das haben im Grunde auch schon sehr, sehr, sehr viele Fitness-Athleten herausgefunden, nachdem sie von einem klassischen Bodybuilding-Trainingsprogramm gewechselt haben zu meinem vorgestellten Ganzkörpertraining bzw. Ober-Unterkörpertraining mit weniger Muskelversagen sozusagen und weniger Volumen pro Muskelgruppe, pro einzelne Trainingseinheit. Dass sie auf einmal sagen, ich habe jahrelang im Kreis gedreht und plötzlich baue ich viel besser Muskulatur auf. Das ist die Ursache, dass der Muscle Breakdown nicht mehr so stark ist und dass das Cortisol-Level niedriger ist, dass tatsächlich die anderen Hormone nachkommen können und tatsächlich Ressourcen genutzt werden können, um aktiv zum Muskelaufbau beitragen zu können. Das heißt, als Naturalathlet sollte man eben nicht, sollte man vermeiden, eigentlich alles über 10 reine harte Arbeitssätze pro Muskelgruppe, pro Training zu machen. Und man sollte nicht bis ans absolute Muskelversagen gehen, denn wir werden hier keinerlei Vorteile mehr davon haben, weil einfach der Muscle Breakdown überwiegt, viel zu groß ist, die Cortisolausschüttung stattfindet und wir uns davon nicht regenerieren können, beziehungsweise einfach die Muskelproteinsynthese das nicht aufholen kann, beziehungsweise einfach gemindert ist durch zu hohe Cortisolwerte. Wenn man jetzt das beides in einen Topf packt, hat man quasi das absolute Desaster, beziehungsweise das absolute Rezept zu einer unendlichen Stagnation. Wenn wir nur einmal die Woche jede Muskelgruppe trainieren, das aber sehr, 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 sehr ausgiebig mit 15, 16, 17, 18 Arbeitssätzen, ist das meiste davon verschwendete Zeit in der einzelnen Trainingseinheit selbst, während wir den Großteil der Woche absolut ungenutzt und verschwendet lassen, weil wir eben nicht anabol sind und eben nicht eine erhöhte Muskelproteinsynthese haben. Und daher kann ich dir nur abraten, jemals auf den Gedanken zu kommen, wie ein professioneller Bodybuilder zu trainieren. Das ist aber der Grund, warum das für Bodybuilder halt funktioniert. Und ich möchte im Grunde die Podcast-Episode damit schließen, womit ich sie begonnen habe. Für jemand, der sich entscheidet, auf einmal Anabolika zu nehmen und davor ein sehr gutes Naturalprogramm durchgeführt hat, wird er mit noch bessere Erfolge erzielen. Weil der Körper halt noch weiter anabole ist und ein noch besseres Regenerationspotenzial hat. Wenn wir jedoch als Naturalathlet jetzt herkommen und versuchen, den Trainingsplan eines Hardcore-Bodybuilders oder eines Stoffnutzers nachzutrainieren, kann es dazu führen, dass wir komplett auf der Stelle treten, überhaupt keine Gains mehr machen und im aller schlimmsten Fall sogar eher noch den Muskelabbau fördern. Das heißt, all unsere Taten sind komplett für die Katz und wir haben eher negative Effekte davon, anstatt wirklich positive Effekte davon. Und das ist der Grund, und warum Steroid das Allerschlimmste ist, was diesem Sport im Grunde passiert ist. Denn die allermeisten Pläne, die man findet, basieren genau darauf, auf dieser Trainingsphilosophie, die geprägt wurde von Steroid-Bodybuildern. Und der Steroidkonsum ist so viel mehr verbreitet. Ich dachte, dass damals, als ich mit Fitness angefangen habe, dass wir einen Höhepunkt erreicht hätten, was den Stoffkonsum angeht. Das ist ein Witz. Mittlerweile fangen 14, 15-Jährige damit an, sich Anabolika zu spritzen. Ab 17, 18 ist das schon komplett die Norm. Und auf Social Media ist das so furchtbar. Es sind so viele Menschen wie noch nie nutzen Anabolika und starten auch so jung wie noch nie. Meiner Meinung nach, weil sie enttäuscht sind mit ihren eigenen Resultaten, weil sie enttäuscht sind mit eigenen Erwartungshaltung und weil sie kein gutes Programm umsetzen, was für Naturalathleten ausgelegt ist und deshalb sich gezwungen sehen, jetzt auch zu Anabolika greifen zu müssen, um denn endlich mal Resultate zu erzielen, anstatt sich vernünftig fortzubilden und tatsächlich im Einklang mit dem Körper zu arbeiten und nicht die ganze Zeit gegen den Körper zu arbeiten mit dem eigenen Trainingssystem. Yes, so viel zum Thema Stoff versus Natural im Krafttraining und bitte trainiere jede Muskelgruppe öfter pro Woche und teile das Volumen sauber auf die Woche auf, anstatt das alles in einer Trainingseinheit abarbeiten zu wollen, denn da wird der Körper auf unterschiedlichsten Ebenen nicht hinterherkommen und genau das sind die beiden riesengroßen Unterschiede zwischen Stoff und Naturaltraining. Yes, ich hoffe, du konntest damit ein bisschen was lernen. Es war ein sehr kompliziertes Thema. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass du ein weiteres Mal jetzt hinter die Kulissen blicken konntest, der Fitnessindustrie sozusagen. Und wenn dir das Ganze gefällt, was ich mache, wenn der Podcast hier zusagt und du daraus, einen gewissen Grad an Fortbildung erfährst, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mich das in Form eines Kommentares auf iTunes und einer kleinen Bewertung auf iTunes wissen lassen könntest. Ich lese immer noch jedes einzelne Feedback. Auch vielen lieben Dank für die neuesten Feedbacks zur neuesten Podcast-Episode. Und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Für weitere Informationen für das Fundamentum, geh auf www.quantumliebfitness.de oder check den Link dazu in den Shownotes ab. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche gesund und munter wieder. Alles klar, bis dahin, ich bin raus für heute. Ciao.